So, eigentlich ist noch eine Minute, nicht, dass da jemand noch zur Zeit kommt und dann das Gefühl hat, er kommt zu spät. Aber ich glaube, sind alle wieder da. Ne? Dann machen wir einfach weiter. Ja, also diese, bei diesem Punkt mit dem Gewissen, der Gewissenhaftigkeit, die diese Mehrdimensionalität einbringt, darauf kommt es eigentlich an. Und da gibt es ja sogar bei Kant diesen Ausdruck von dem Zyklopen, dass wenn ein Wissenschaftler nur auf die Wissenschaft guckt, er gewissermaßen einäugig ist, weil ja die Wissenschaft bekanntlich wertfrei ist. Und da ist dann immer gleich, was immer das heißt, und da ist dann immer gleich die Rede von vom naturalistischen Fehlschluss, dass ich nicht von dem puren Vorhandensein schließen kann auf das Sollen. Das ist die berühmte Geschichte vom Hume, der sagt, aus dem Ist folgt kein Sollen. Das stimmt natürlich, wenn ich also einen Beweis aufstelle mit dem Obersatz A und dem Obersatz B und hier kommt nur ein Sein vor, da kann ich hier unten ein Sollen vorkommen. Ich kann nicht sagen, der Mensch braucht so und so viele Kalorien zum Leben pro Tag. Viele Menschen bekommen diese Kalorien nicht, da kann ich sagen, also habe ich denen Kalorien zu geben. Wo soll das Sollen herkommen, wenn ich hier oben nur im Ist bin? Sondern kommt im Ist nur raus, also sterben sie. Und wenn ich da jetzt eine Wertung einbringe, wäre das völlig ungerechtfertigt. Also wenn ich Sein nur verstehe als Vorhandensein, als faktische Beschreibung, dann folgt daraus kein Sollen, da hat der Hume recht. Und wenn die Wissenschaften in ihrer dimensionalen Beschränkung eben nur dieses Ist als Vorhandensein beschreiben, ohne Sollen, dann kann da auch nichts vorkommen. Das muss von woanders herkommen. Wenn ich aber Sein von vornherein jetzt mehrdimensional auffasse, zum Beispiel, weil ich Qualitäten sehe, Ästhetik ist schon so eine ästhetische Qualität, bleibt schon nicht beim einfachen Ist stecken, sondern sieht hier Qualitäten, Werte. Die religiöse Dimension, die von Schöpfung spricht, sieht sie erst recht. Dann ist es kein naturalistischer Fehlschluss, wenn ich aus dem, was ist, weil nämlich dieses Ist nicht ein leeres Ist ist, sondern sich einem Es soll sein verdankt, ist das Sollen schon drin. Also kann es dann auch im letzten Satz vorkommen. Deswegen argumentiert die Kirche, argumentieren die Päpste durchaus aus den Tatsachen der Sexualität bestimmte Forderungen für die Sexualmoral zum Beispiel. Dann sagen Außenstehende, das ist jetzt Biologismus oder das ist Grenzüberschreitung vom Ist zum Sollen. Die sagen, nein, das Ist, das wir haben, ist schon ein Gesolltes. Und damit sieht es anders aus. Nochmal, das muss man ja nicht teilen, aber jedenfalls kann man einer solchen Argumentation nicht den Vorwurf machen, dass sie hier logisch falsch schließt. Denn unter diesem Konzept steckt es dann mit drin. Auf der anderen Seite darf ich natürlich auch diese religiöse Perspektive ihrerseits nicht diktatorisch ausweiten. Das hat ja auch die Hintergründe nochmal mitgehabt, warum es da so eine Allergie seitens der Wissenschaften gibt. Das Zweite Vatikanum hat das genannt, die Eigengesetzlichkeit der irdischen Wirklichkeiten. Ich kann nicht alles ableiten aus solchen Prinzipien. Das ist so, sondern ich muss im Einzelfall hingucken, was ist tatsächlich nochmal veränderbar und so. Das wissen wir ja, es gab also solche Überlegungen auch zu Anfang der Kirche, dass die Kirchenväter gesagt haben, die Männer dürfen sich nicht rasieren, wenn eben Gott denen ein Bart wachsen lässt, nicht? Dann muss das eben sein und die Frauen dürfen sich nicht anmalen, das hätte sonst Gott schon gemacht. Also brauchen die das nicht noch zusätzlich tun. Nicht? Das sind so Grenzüberschreitungen, die dann da auftreten. Nicht? Also muss man gucken, was kann ich nun wirklich aus dieser Grundfolgerung entnehmen und was nicht. Also Diskussionsstoff ist dann immer noch genug da. Aber im Prinzip stimmen erstmal die Dinge, aber zum Prinzip gehört auch ein Prinzip kann diktatorisch werden, weil die Konkretionen nicht einfach so am Fäden abgeleitet werden können aus dem Prinzip, sondern das muss man mal gucken. Dann kommt da die Geschichte ins Spiel, das ist dann die weitere Überlegung, dass eben Entscheidungen in einer bestimmten Richtung folgen und dann hat sich nochmal was geändert. Dann kann ich nämlich hinterher nicht sagen, weil vorher das so oder so hätte entschieden werden können, können wir es jetzt auch wieder aufgeben. Nein, was geschichtlich eingeführt ist, hat dann auch sein Gewicht. Wo ich mal sage, ich bin frei, ein Versprechen zu geben, aber ich bin nicht frei, ein Versprechen gegeben zu haben. kann also nicht, weil ich vorher frei war, ob ich das Versprechen gebe oder nicht, sondern ich habe das zwar faktisch da gegeben, aber da ich es auch hätte lassen können, lasse ich es jetzt auch. Nee, jetzt kann man es eben nicht mehr lassen, man hat es gegeben. Also dass Geschichte diese beiden Seiten hat. Und das macht nun das Schwierige auch beim Christentum aus, dass ich auf der einerseits nicht ewige Wahrheiten habe und Vernunftwahrheiten bloß, sondern wirklich geschichtliche Grundwahrheiten und geschichtliche Entscheidungen in der Auslegung der Grundwahrheiten, die so oder anders hätten ausfallen können. Die aber, wenn sie in der einen Richtung getroffen sind, von dort aus weitergehen können, aber nicht einfach wieder ausgelöscht oder rückgängig gemacht werden können. Je nachdem, worum es geht. Dieser Gedanke, dass also Geschichte auch nochmal etwas Unwiderrufliches hat, das wird oft vergessen, wenn die Leute so von Geschichtlichkeit reden. Ich kann aus der Offenheit vor der Entscheidung nicht eine Offenheit nach der Entscheidung deduzieren. Ich bin offen, mich so oder so zu entscheiden, aber dann habe ich mich entschieden und das gilt fürs Individuum. Natürlich kann ich vielleicht meine Entscheidung widerrufen, aber das muss ich dann ausdrücklich tun als meine Entscheidung. Und die Frage ist, wie das vertretbar ist oder so. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt argumentieren würde, warum? Ich war doch vorher frei, kann ich doch hinterher auch frei sein. Eben nicht. Dass das nochmal mit hineingehört. Da gehört zum Beispiel das hin, dass die Kirche über Griechenland gegangen ist. Nicht? Bitte? Das wird sie auch und sie muss dann immer wieder, also diese Anfechten müssen wieder beseitigt werden, was aber hier zum Glauben jetzt von dem, was Offenbarung heißt und Letztoffenbarung in Jesus Christus ist, dass es in fundamentalen Dingen nicht um eine Richtigstellung einer Verfehlung gehen kann. Das heißt also Unfehlbarkeit der Gemeinde Jesu Christi. Da gibt es genug an Fehlern in der praktischen Umsetzung und an Verkürzungen und allem, dass es war. Aber es kann nicht sein, dass man irgendwann sagt, nee, das war ganz falsch, was Sie gedacht haben mit der Dreifaltigkeit. Wir müssen jetzt endlich eine Fünffaltigkeit daraus machen oder so, weil wir das jetzt besser eingesehen haben. Das gibt es nicht. Das ist aber nicht vielen klar. Sondern wenn die von Geschichte reden, ist die Gefahr da in der ganzen Hermeneutik, weil das dann nicht so eine Rolle spielt. Die Texte sind ja da und der eine legt es so aus, legt es anders aus. Das kommt dann beim Gadamer aber nicht in derselben Weise vor, dass es dann so eine Festgelegtheit von Entscheidungen gibt. Das ist so die Grenze bei den Hermeneutikern. Man gucken muss, auch da gibt es nun mal diese Festgelegtheiten, wo man dann nicht einfach so alles machen kann. Deswegen spreche ich das extra an. Normen können nur geändert werden, weil sie außerdem von Prinzipien sind. Aber dann, ich kann sie aber nicht einfach widerrufen, außer ich sehe, das sind also jetzt ganz konkrete Antwortgestalten auf bestimmte Situationen, aber nicht im Generellen so. Und deswegen kann man auch von der Religion keine genauen Grenzlaufmarkierungen, wie ich hier sage, erwarten, sondern die Vermittlung eines Grenzbewusstseins. Das andere würde die Theologie jedenfalls, aber auch also die christliche Verkündigung überfordern. Dafür ist sie nicht da, diese konkreten also Grenzen jetzt anzugeben, wo das hingehört. Natürlich diskutieren die Theologen und die Kirche mit jetzt bei so konkreten Fragen heute. Wann ist etwas Tötung oder Selbsttötung und wann ist es bloß also Verweigerung der Verlängerung des Leidens, das muss man versuchen zu klären, nicht? Das schon, aber da kann man nicht in derselben Weise jetzt so fundamental sagen, da hätte jetzt die Kirche so das letzte Wort einfach, sondern das ist im Gespräch miteinander, weil ja jedes sittliche Urteil, das hatten wir ja schon mehrfach besprochen, entspringt einmal aus einem Prinzip, zum Beispiel Menschen darf man, unschuldige Menschen darf man nicht töten, und dann kommt B, ein konkretes Prinzip, eine konkrete Tatsache, die heißt, Embryonen sind schon Menschen. Dieser Satz, dass man unschuldige Menschen nicht direkt töten darf, das ist ein Grundsatz und den verteidigt die Kirche. Der Satz, ob Embryonen jetzt schon Menschen sind oder wann der Mensch genau anfängt, das ist eigentlich kein Satz der Offenbarung. Sondern das ist ein praktischer Satz und hier muss man argumentieren mit der Vernunft und so. Wo ja leider die Mehrheit eben bei uns sagt, nein, die sind noch keine Menschen. Und dagegen muss man sich dann mit Argumenten wehren oder so. Aber hier gibt es nicht unmittelbar jetzt eine Offenbarungsaussage dazu, die die Leute dann da irgendwie verpflichten sollen, sondern hier helfen nichts als Argumente.
Also der Mensch immer ein werdender Mensch.
Das ist er nämlich, sind wir doch. Und deswegen auch immer angewiesen auf, deswegen finde ich diese merkwürdigen Antworten auch so erstaunlich, dass die gegeben werden. Dann sagen die, ja, der Embryo hängt von der Mutter ab. Sag ich, wer von uns hängt da nicht von allem Möglichen ab? Die hängt von der Luft ab und vom Wasser und vom Essen und von allem drum und dran. Diese merkwürdige Autonomievorstellung, dass man nur dann man selbst ist, wenn man von niemand abhängt, nicht? Das ist ja eigentlich verrückt. Aber dass das dann bis dahin geht, dass mir Kollegen der Medizin eben sagen, nein, das ist erstmal ein Körperteil der Mutter, das ist doch einfach wirklicher Blödsinn. Nur kann ich nichts dagegen sagen, wenn der das jetzt als Mediziner sagt, kann mich nicht hinstellen, der Kollege, der Professor von der Medizin weiß das nicht, ich weiß das besser, dann lachen die Leute im Publikum, nicht? Tatsächlich stimmt es, dass ich es besser weiß. Aber man kann das ja nicht vertreten. Nicht? Natürlich kann man die Argumente bringen, an sich fand ich das wirklich unverschämt, nicht? Denn man weiß ja genau, was da schon das befruchtete Ei schon in der Wanderung runter, das sendet ja schon Botenstoffe an den mütterlichen Organismus aus, damit der eben seine Abwehrreaktion stoppt oder so. Das ist ja schon ein richtiger Dialog, um nicht zu sagen Kampf und Auseinandersetzung an der Stelle. Also der hat einfach wieder besseres Wissen gelogen, der Kollege, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, nicht? Aber mit dieser Autorität, die er dann hat, steht es eben da. Nicht? Also das kann nicht gesagt werden. Was eben aber diese Dimension des Religiösen, der Philosophen sagen kann, Grenzbewusstsein, dass das hier hingehört. Und dann mache ich ja noch einen letzten Schritt, den habe ich hier angefügt, weil ich damals selber so verwundert war. Ich war dort in einer kleinen Arbeitsgemeinschaft, saßen da an so einem Handbuch da im katholischen Büro in Bonn für die katholischen Schulen oder so etwas. Und war ein Kollege von der Physik dabei, eben dieser Mainzer Physiker, da Peter Beckmann. Und er sprach davon, dass es an sich auch eine mögliche christliche Physik geben könnte. Ich habe gesagt, ja, was soll denn das? Da fällt einem natürlich sofort ein, die jüdische Physik von den Nazis, nicht? Und sagt so ein Blödsinn, was soll denn das? Physik ist Physik, nicht? Und wo, dann hat er mir das aber erklärt, nicht? Und sagt, also wenn ich jetzt die Wissenschaft konkret nehme, dann ist sie ein Lebensvollzug, der in sich reicher ist als bei der normalen Definition von Wissenschaft. Wissenschaft hat ja definiert als diese Eindimensionalität. Untersuchung eines bestimmten Gebiets und einer bestimmten Rücksicht, Ausklammerung des Subjekts und ich bin dann nur dran, das zu untersuchen. Wenn ich aber jetzt Wissenschaft als einen konkreten menschlichen Vollzug nehme, dann gehört natürlich wieder hinein, das macht der Mensch, da gehört die Gewissenhaftigkeit hinein. Daher zum Beispiel immer wieder dieser Schock, wenn dann wieder jemand da Daten gefälscht hat, um sich bequem zu machen. Ob nun in Garching oder sonst wo. Nicht? Wo komme ich denn da hin, wenn ich mich nicht verlassen kann auf die Versuchsberichte der Leute, dann bricht die ganze Scientific Community zusammen. Also natürlich treiben Menschen die Wissenschaft. Auch wenn die meinen, sie könnten das so einfach vergessen, die Wissenschaft treibt sich ja nicht selber. Und wenn ich das nehme, dann ist jetzt die Frage, ist jetzt schon ein Forschungsvorhaben rein wissenschaftlich bestimmt im Sinn dieser engen Definition, mit der wir bisher gearbeitet haben? Oder muss ich nicht sagen, nein, für das Forschungsvorhaben geht es in den seltensten Fällen, sowas gibt es natürlich auch, ist einfach bloß aus wissenschaftlichen Problemen hervor. Vorher war ja die Frage, was nennt man überhaupt Fortschritt, nicht? Natürlich gibt es irgendwie ein Gebiet, wo jemand sagt, also das sieht doch hier jeder, hier ist noch eine Lücke, so wie der Hilbert, der damals so eine Reihe Fragen aufgestellt für die Mathematik, das müsste eigentlich abgearbeitet werden in den nächsten Jahrzehnten oder so. Natürlich gibt es das. Aber konkret ist es doch so, dass es bestimmte wirtschaftliche, politische, sehr oft in der Neuzeit militärische Probleme gibt. Wir müssen irgendwas leisten, schaffen, wir sind von Rohstoffquellen abgeschnitten. Wir müssen da jetzt irgendwas anderes entwickeln und so. Das heißt, die Wahl des Forschungsvorhabens ist selten rein wissenschaftlich bestimmt. Da herrscht keine Autonomie der Wissenschaft, wo die so stolz darum tönen. Sondern wer hat da bestimmte Ideen, Wünsche und wer hat das bestimmte Geld, dass er dann den Leuten gibt, womit die dann forschen können. So sieht es doch aus jetzt konkret. Also kann sind da irgendwo in den Wolken jetzt herum zu denken. Also der einzelne Wissenschaftler, ganze Teams stehen natürlich in Abhängigkeit von den Interessen dieser Geldgeber. Und da kann man sich doch mal fragen, wie sähe ein Forschung aus, das jetzt nicht in erster Linie also versucht das und jenes, sondern zum Beispiel sagt, ich möchte auch so Gottes Weisheit und Güte im Atom erkennen versuchen. Nochmal, das machen wir nicht, aber nur um von vornherein mal zu sagen, ist denn das nur völlig hirnverbrannt? Wäre das nicht eine Möglichkeit, sagen, sich um sowas zu kümmern? Und zum Beispiel in der Biologie war Portmann so einer, der sagt, ich untersuche auch die Ausdrucksgestalten. Wie spielt sowas eine Rolle? Nicht bloß die Rücksicht, wie kriege ich jetzt mehr Nachkommen und wie werden die Gene besser verteilt, also wie uns heute die Leute erklären, sondern einfach nochmal, was hat hier auch einfach eine schöne Gestalt? Was ist das eigentlich? Nicht? Die nur allgemein erfahren wird. Wenn ich dann sowas mache und würde sagen, ich will sowas mit einbeziehen, dann wird man erstmal sagen, vielleicht bestimmte Anfragen, bestimmte Experimente kämen dann vielleicht nicht vor. Weil man zum Beispiel mit berücksichtigt, es geht um die Personenwürde derer, die da jetzt als Experimentgegenstände oder Opfer zählen. Also so, wenn man denkt an die Versuche, die da die Medizin in den KZs gemacht hat, nicht, mit Menschen. Wo man sagt, rein wissenschaftlich, innerwissenschaftlich, spricht nichts dagegen, Menschen in der Weise da zu benutzen und zu sagen, wir machen da irgendwas, muss ja nicht mit jedem Menschen sein, man nimmt vielleicht nur die Verbrecher, hat man so gemacht in der Neuzeit. Nicht, dass man so etwas tut oder nicht. Also das wäre so ein Punkt, wo man da schon fragen könnte, also nach Eingrenzung der Science, also nach, müssen wir wirklich alles erforschen? Die Alten haben unterschieden zwischen Curiositas und Studiositas. Studiositas ist der Eifer, die Welt zu verstehen, was in ihr drinsteckt und eben darin auch Gott zu begegnen. Das ist eine große Tugend. Und Curiositas, die Neugier, dahinter was zu kommen, einfach für mich oder aus Langeweile, um die anderen Fragen auszuweichen, das galt als ein Laster für die Alten. Manchmal kann man dann lesen, da sieht man die wissenschaftsfeindliche Kirche, die hat schon immer was gegen Forschung gehabt. Nein, die Frage ist, was meine ich mit Neugier? Pieper schreibt da, ich glaube, es ist bei Zucht und Maß, wo schreibt, damit ist jetzt nicht die liebenswürdige Schwäche der Frau Nachbarin gemeint mit der Neugier, sagt er so. Nicht? Sondern gemeint sind schon so Dinge, wie kann ich den anderen auseinandernehmen? Nicht? Wie kann ich den manipulieren? Wie gehe ich damit um, dass es möglich klingt, sodass heute ja bei den Foltereien immer Mediziner mit im Spiel sind, weil die wissen, wie man das macht, ohne dass der andere stirbt. Oder ohne, dass man zu sehr merkt, was da geschehen ist anscheinend, dass man das nicht nachweisen kann oder so. Also solche Dinge, die dann da hineingehören. Also einerseits die Frage, dass man nicht sagen kann, Wissenschaft kann alles. Es ist ja wissenschaftlich. Und dass man sagt, es gibt nur eine Grenze des Respekts vor der Schöpfung als Schöpfung. Zuerst natürlich bei den Menschen, aber auch bei den Tieren, dass man nicht alles mit denen machen darf. Nicht? So, und dann müsste man gucken. Vielleicht würde so eine Versuch dann auch Fragen stellen, die man heute lässt oder dort weitergehen, wo man heute aufhört. Zahlen, Daten, Formeln und Sätze wären natürlich dasselbe. Aber es könnte sein, dass sie in einem anderen Zusammenhang dann erscheinen. Das gilt ja so schon. Ich weiß also hier auf Beispiel, Kreis kann ja sowohl die Linie sein wie die Fläche. Und dann kann man darüber nachdenken, was mache ich in so einem Unterricht? Ich habe kürzlich da im Gymnasium zu reden gehabt, da in Westfalen über die christliche Dimension so der Nebenfächer. Also dass es um Religion ist und solche Fragen geht, ist schon klar. Sondern also einfach zu sagen, so einen Tag mit den Lehrern, wie weit kann sowas auch sichtbar werden in den Nebenfächern. Simone Weil zum Beispiel, deren 100. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, die stellt es dann nochmal ab auf die Sache, dass die in der Schule es darauf ankommt, in den Schülern die Aufmerksamkeit zu wecken. Also wenn jemand dann sich eine Stunde lang bemüht, ein geometrisches Problem zu lösen, aber sich wirklich aufrichtig bemüht, hat dieser junge Mensch eine Menge gelernt, der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, der Selbstvergessenheit, des Dranbleibens, des sich Kümmerns um, das fürs Ganze ungeheuer wichtig ist. Führt sie so aus in der Reflexion auf ihren Beruf als Lehrerin. Was sie da machen kann, dass das hineingehört, zum Beispiel. Und so müsste man gucken, was steckt da nochmal drin. Die in der Mathematik zum Beispiel, einfach so die Ordnung oder diese wunderbare Durchschaubarkeit der Dinge, dass es da so klappt und sich so übertragen lässt oder solche Sachen. Dass man sowas ansprechen könnte. Also dieses neuzeitliche Gedanken, Wissen ist Macht, hat ja auch einen historischen Index. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich das so mache. Und wenn ich das schon für die Naturwissenschaften anders denken kann, wie es für die Humanwissenschaften. Und man ja sich sowieso fragen kann, ob dort nicht die Abschaffung des Menschen eher droht als in Naturwissenschaften. Ich neige immer mehr zu dieser Auffassung. Gerade auch im Blick auf so diese verschiedenen Fächer, wenn ich eben in Schulen so mit den Lehrern zu sprechen habe, wo es eine gewisse Offenheit, eine Antwort eher von Seiten der Naturwissenschaftler gibt als von Seiten der Geisteswissenschaftler, die eher in der Gefahr sind, sich da zu vergraben in der Immanenz. Also die zum Beispiel eher die Nathan-Lösung bevorzugen als die Naturwissenschaftler etwa. Und das immer wieder begegnet, dass sie offen sind und sagen, aha, weil die sind so gewöhnt, genaues und exaktes Arbeiten und da dranbleiben und gucken nochmal. Wenn so die Historiker sagen, dann, ja, das ist ja alles geschichtlich und die einen denken so und die anderen denken anders und warum sollen die Leute gerade so denken, wie ich jetzt denke oder so, nicht? So, dass man da nochmal guckt. C.S. Lewis in seinem berühmten Buch über die Abschaffung des Menschen hat das ja durchgeführt anhand eines Englischbuches. Auch, also geisteswissenschaftlich. Damals. Und nicht an einem Naturwissenschaftler. In seinem Theaterstück da, The Hideous Strength, da ist der Bösewicht ein Naturwissenschaftler. Gut, das ist so die übliche Rollenverteilung. Ne? Aber in dem, wo er sein eigenes Auseinandersetzung durchführt, Abschaffung des Menschen, da geht es um, er nennt es einfach das grüne Buch. Aber wir wissen ja, was es ist, von zwei Autoren herausgegeben, eben ein Englisch-Lehrbuch, wo eben bloß so historisch gearbeitet wird, wo alle Unbedingtheit herausgestrichen wird und eben eigentlich nichts übrig bleibt. Also diese Gewissenhaftigkeit, von der ich da rede, die dorthin gehört, die stellt, oder erst recht dann der Gottesbezug, stellt natürlich keine Tabus auf und errichtet auch keine Schranken, auch wenn die Leute das immer denken. Sondern ich meine, sie hält genau dieses Grenzbewusstsein wach. Und da weise ich immer darauf hin, dass heute zunehmend so ein Sprachgebrauch von verantwortlich und Verantwortung im Spiel ist, das ganz abstrakt da steht. Es wird nicht gesagt, wem gegenüber, sondern ich habe doch verantwortlich gehandelt. Und damit wird dann alles Mögliche gerechtfertigt. Und wenn ich dann zurückfrage, ja, Verantwortung erstmal vor wem, dann sagen die Leute ja, vor mir selbst. Und dann sage ich, ja, gibt es das überhaupt? Wie soll ich vor mir, natürlich kann ich mir antworten, aber wieso bin ich jetzt für mich eine Instanz, der ich verantwortlich bin? Also denn das klingt ja erstmal so, ich bin dann für mich verantwortlich, also ich bin die obere Instanz. Aber andererseits bin ich dann auch die Instanz, für die jemand jetzt verantwortlich ist. Und bin ich da wirklich so, dass ich da für mich verantwortlich bin? Geht das überhaupt? Wo die Hannah Arendt sagt, das ist wie Gebärden vorm Spiegel. Das geht nicht. Eigentlich natürlich habe ich es selber zu vertreten. Also ich habe mich zu verantworten. Aber ich habe mich nicht zu verantworten vor mir. Das ist der Punkt. Und das werfen die in eins. Ich habe mich zu verantworten. Insofern okay. Klar, nicht wen anders, mich. Aber doch nicht vor mir. Denn ich habe mich ja gerade zu verantworten. Wo soll ich mich denn da teilen? Kann es nicht sehen. Sondern verantworten mich, jetzt kommt es aber an, vor jemand oder bloß vor etwas. Also die Vernunft, das Weltgesetz oder wie immer. Oder brauche ich da nicht ein Jemand? Und dann muss ich wieder zurückgehen zu dem, was ich mit Gewissen gesagt habe. Wenn mich dort ein Sollen trifft, taucht dieselbe Frage auf, befehle ich mir denn? Dann kann ich mir davon auch dispensieren, wenn ich es bin. Also ich behaupte, dass sich verantworten sich genau auf die Instanz bezieht, die vorher das Wovon her meines Sollens ist. Und nur dann ist es konsistent. Wenn von irgendwoher mir vertretbar und nicht bloß akzeptabel, sondern zu akzeptieren ein Sollen zugesprochen wird, nämlich dort ein Anspruch trifft, dann ist es klar, dass ich hinsichtlich der Beantwortung dieses Anspruchs mich nicht vor mir, sondern vor dieser Instanz zu rechtfertigen habe, von woher der Anspruch ergeht. Denn ich habe ja den Anspruch nicht formuliert. Wieher soll ich dann wissen, ob ich es erfüllt kann? Vielleicht meine ich es erfüllt zu haben, aber vielleicht habe ich den Anspruch falsch verstanden. Ist doch völlig klar, nochmal, dass die Instanz, vor der ich mich zu verantworten habe, das wovon her meines Beanspruchtseins ist. Ich finde, das ist völlig, also logisch, das ist analytisch geradezu. Und dass ja einfach an der Stelle nicht gedacht wird und die Sachen so verschmiert werden, wenn ich sage, ich verantworte das vor mir. Gemeint ist, ich verantworte es, nämlich mich, aber nicht vor mir. Natürlich werde ich mich vorher fragen, ob ich das dort verantworten kann. Das gehört genau zum Gewissen dazu. Aber da verantworte ich es ja nicht vor mir, sondern ich frage mich gerade, ob ich es vor der anderen Instanz verantworten kann. So ist doch korrekt beschrieben. Natürlich muss ich mich das fragen und nicht ein anderer kann das sagen. So wie man immer wieder so gehört hat, so sei das bei den Katholiken, vor dem Attentat geht man schon mal beichten und dann ist alles in Ordnung. Und der Priester erlaubt das einfach und dann kann das sein. Als hätten die Christen kein Gewissen, die Katholiken, nicht? Das meinen ja manche Leute. Nein, nein, wenn die das meinen mit, ich habe mich vor mir zu verantworten, dann ist natürlich richtig, das ist nur ein falsches Wort. Ich selber habe mich zu verantworten und mich vorher zu fragen, ob ich denn mich verantworten kann vor. Klar habe ich das. Aber nochmal, nicht ich bin die Instanz, vor der ich mich zu verantworten habe. Sondern das ist ganz klar die Instanz, von woher mich das Sollen trifft. Das trifft mich in der Vernunft, aber nicht die Vernunft sagt mir das. Haben wir gerade mal von Horkheimer Adorno gehört. Das scheint mir völlig evident zu sein und das gehört so zu den Dingen von Vorurteilen und Zeitgeist, dass man in der Richtung gar nicht weiter denkt, sondern das übernimmt man einfach so und merkt es gar nicht, wenn man im Moment zurückträte. Und das jetzt durchguckt, ich meine, aber bitte wenden Sie ein, muss ja nicht in Ihrem Namen sein, sondern Sie sagen, nee, so kann ich das den Leuten noch nicht sagen oder so, stimmt das jetzt wirklich so, bitte rühren Sie sich, ja.
Ich habe nicht ganz verstanden, das trifft, wie haben Sie das gemeint, das trifft mich in der Vernunft,
aber nicht die Vernunft ist das wovon her. Also in meiner Vernunft vernehme ich den Anspruch, aber nicht als Anspruch meiner Vernunft. Deswegen finde ich auch schön, dass Vernunft, ja, wir haben dieses schöne Wort Vernunft, heißt vernehmen. Nur ich höre das oder es zeigt sich mir. Ich finde Hören ja noch besser als Sehen, weil Sehen ist ja irgendwie so distanzierter oder so, dieses Hören, ich nehme es so in mich auf, wie das Hören überhaupt so der innere Sinn ist noch einmal, der dorthin gehört. Also selbstverständlich höre ich es in der Vernunft, aber ich sage gegen Kant, nicht von der Vernunft her kommt die Antwort als solche. Die Vernunft steht für die Einsicht, dass ich sehe, das ist so, oder man könnte mit Newman sagen, es gibt dieses Wertbewusstsein, dem erkenne ich, das ist ein Wert, wobei dieses Erkennen schon nicht ein rein theoretisches Erkennen ist und dieses Mediale sich ergreifen lassen. Aber gut, das sehe ich noch. Aber er nennt ja diese beiden Dimensionen an der sittlichen Erfahrung, einerseits dieses Wertbewusstsein, the moral sense, ich sehe, das ist wertvoll, das ist schön, das Gute zu tun, freundlich zu sein, sein Versprechen zu halten. Und dann sagt er, das kreuzt sich aber mit dem Sense of Duty. Da trifft mich dieses Du sollst. Der Wert als Wert, wie ich immer gesagt habe, sagt nicht, es soll sein. Der Wert sagt nur, schön wär's. Das ist ein Optativ, kein Imperativ. Und eine moralische Erfahrung hat diese beiden Dimensionen. Moral Sense, ich sehe, das ist schön, das leuchtet ein und an sich wäre es zu wünschen, dass die Menschen das täten. Da ist aber noch nicht drin, dass man es unbedingt tun soll. Sense of Duty. Und diese beiden verknüpfen sich, behaupte ich, in der sittlichen Erfahrung. Das hat Newman sehr schön rausgearbeitet und gezeigt. Moral Sense als diese Qualität, die von unserer Seite kommt und Sense of Duty, das Entgegennehmen eines, ja, was sagt Kant, Imperativs. Eben, du sollst. Und diese beiden gehören zusammen und auf der Ebene des Moral Sense, da kann man eher sagen, das sehe ich selber ein und das liegt mir klar, wo man sagt, das war kein schöner Zug von dir, dass du dich daneben benommen hast, das ist die eine Dimension, nicht? Klar ist das nicht schön. Aber hier geht es nicht darum, dass es bloß nicht schön war, sondern hier geht es darum, dass es verboten war. Das ist zwar derselbe Sachverhalt, um den es geht, aber Sie sehen, er wird hier unter zwei verschiedenen Aspekten angeguckt. Und diese zweite Dimension, da bin nicht ich die Instanz, sondern das ist dann diese Instanz, von woher das Sollen kam, die darüber befindet, hast du das Sollen wirklich erfüllt oder hast du dich da irgendwie drumherum gemogelt oder was war da genau? Und dann muss man mal gucken, oder hast du dich bloß getäuscht oder so, das ist alles zu klären. Aber das ist jedenfalls eine andere Instanz. Und das wird dann genannt Gericht oder so, nicht? Der Mensch kann nicht selber die Summe seines Lebens ziehen, sondern es muss noch einer, also kann man natürlich machen und zieht hier die Summe, sondern wer macht den Haken da dran? Nicht? Das ist der Punkt. Das heißt Gericht. Und das kann ich nicht selber machen, denn wer kontrolliert mich, wenn ich mir in die Tasche lüge? Das ist der simple Sachverhalt, denn in religiöser Sprache heißt Gericht und Richter und alle versammeln sich, gemeint ist diese simple Struktur. Ich finde sie wirklich simpel, wenn ich das Sollen festhalte, ist doch völlig klar, dass die Bewertung dessen von der Instanz des Du sollst her ergeht. Ist nur weil die das so kompliziert ausdrücken oder so, sieht es aus, als wäre es anders plausibler. Ist es nicht. Nur das. Also, es steht also in dieser Weise da, das habe ich festzuhalten, und die Frage ist jetzt, es wird hier noch verwiesen auf eine andere Instanz. Also Verantwortung heißt immer, ich verantworte mich vor jemand bezüglich einer. An sich ist das eine ziemlich komplizierte Sache. Ich vor jemand bezüglich etwas oder jemand. Ich verantworte mich bezüglich etwas oder jemand, natürlich auch meinerseits dann, meiner selbst, bezüglich einer Instanz. Und kürzer geht es nicht. Das ist die Gestalt von Verantwortung. Ich mich bezüglich etwas oder jemand vor jemand. Einfach nochmal dasselbe Bild wie vorher. Jemand gibt mir einen Befehl bezüglich etwas oder jemand. Ist dieselbe Struktur beim Sollen. Sollen heißt ja auch nicht einfach du sollst, sondern du sollst bezüglich dessen, was da jetzt ansteht. Immer mit diesem Doppelbezug, da haben wir ja schon öfter darüber geredet. Einerseits geht es um die Tat, um die Sache, andererseits geht es um mich, der die Sache tut. Da soll geholfen werden, aber ich soll auch helfen wollen. So, wir haben gesagt, in der Ethik geht es um Taten und um Sein. Bitte? Eben, das ist jetzt diese Hegelsche Idee und Schiller hat sie ja dann nochmal in Verse gebracht. Die halte ich für ungeheuer gefährlich. Nicht? Denn das muss ich natürlich sagen, wenn die Geschichte alles ist. Sie haben das schon am Anfang, bei Plotin übrigens auch. Plotin sagt, nicht die, die beten, sondern die, die stärker sind, gewinnen den Krieg. Und das ist auch richtig so, sagt er. Also es gibt diese Vorstellung, bis hin dann zum Nietzschischen Amor Fati, dass man denkt, wenn ich für die Vorsehung eintrete und für Gott, dann muss ich sagen, so wie es ist, ist es auch richtig. Und es kann gar nichts Falsches vorkommen. Wenn ich diesen Gedanken also im Kopf habe, dann mache ich das Faktum gleich zum Maßstab und das ist ja völlig heillos. Also wer dann besiegt wird, ist zu Recht besiegt und wer siegt, hat zu Recht gesiegt. Der beste Beweis für die Wahrheit ist der Sieg. Und das kann doch nicht stimmen, wenn man in die Welt guckt. Andererseits ist es natürlich auch nicht ganz falsch, wenn ich die Vorsehung aufrechterhalte, so argumentiert jetzt Hegel, sagt er, dann muss ich natürlich auch glauben, dass die Vernunft sich durchsetzt. Ja, aber tut sie das in allen Phasen und tut sie es schon in der Geschichte. Deswegen hält ja die biblische Tradition daran fest, dass es ein doppeltes Gericht geben wird. Wie wir uns das vorzustellen haben, ist jetzt nicht der Punkt. Nicht? Doppeltes Gericht, das heißt, der Einzelne erkennt das, was wir hier beredet haben, mit dem Haken da dran oder so, bei seinem Tod, denn danach kann er ja nicht mehr wirken und tun. Aber sein Wirken geht ja noch weiter. Also zum Hegel gehört Marx und Feuerbach. Und zum Hitler gehören die heutigen Neonazis. Und zum Plato gehören die Platonisten. Und so. Nicht? Also er gehört ja noch eine Menge einfach dazu. Abgesehen, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass auch bei denen, die jetzt angeblich keine Wirkung weiter haben, die anderen nicht wissen, was die schon bewirkt haben. Mein Beispiel war ja immer so jetzt im katholischen Kontext, da gibt es eben unter den vielen Pförtnerbrüdern allen den Bruder Konrad, der wird eben halt da heilig gesprochen und gefeiert, aber sonst viele andere Pförtner und Pförtnerinnen, die tauchen überhaupt nicht auf. Nicht? Und es kann natürlich nicht so bleiben, dass die einfach so unter ferner Liefen in Allerheiligen verschwinden. Nicht? Sondern die kommen dann spätestens beim jüngsten Gericht vor. Also dass da aufgedeckt wird, wer sind die 36 Gerechten, um es mit dieser jüdischen Legende zu sagen, auf denen die Welt ruht, jetzt während wir leben. Die das selber nicht wissen und die wir nicht kennen. Und wo es einfach die Gerechtigkeit fordert, dass wir das irgendwann erfahren. Welcher unscheinbare Mensch da entscheidend war, das ist dieses berühmte Katechon, das den Antichristen noch aufhält. Von dem den Paulusbriefen die Rede ist, nicht? Wer ist das? Also, es gibt einerseits dieses Leben und das Schicksal des Einzelnen und dann gibt es die Fortwirkung des Einzelnen, auch wenn das äußerlich nicht sichtbar ist. Sie erinnern sich, ich habe das mal deutlich gemacht, an dem Untergang Sodom und Gomorras, das am Leben geblieben wäre, wenn es da 10 Anständige gegeben hätte. Also deswegen haben wir immer gesagt, jeder Bösewicht in Sodom und Gomorra ist nicht nur an seinem Tod schuld, sondern am Untergang von Sodom und Gomorra, denn wenn er der 10. gewesen wäre, wären die alle am Leben geblieben. Daher der berühmte Minyan bei den Juden, 10 machen eine Gemeinde aus. Also einfach durch ihr Sein.
Also da könnte man auch sagen, in der Neuzeit, in vielen Ländern und Formationen, die es gibt, gehen die 10 Gerechten ab. Also,
eben, das kann man sich jetzt fragen. Kann man nicht sagen, jeder Untergang ist diese Strafe. Das darf man wieder nicht folgern. Denn das kann auch aus anderen Situationen passieren. Aber natürlich kann man sich das fragen.
Wo waren die 10 Gerechten?
So ist es, ja.
Also jetzt in der bestausgebildetsten kulturellen Bevölkerung, auch die deutsche Geschichte ist ja irgendwo so maßlos, weil ja es gab auch unter den deutschen Juden nie gebildetere, bessere
so ist es. Ja, eben.
In der Geschichte.
Also genau so.
In dieser Zeit und trotzdem kann man sagen,
so ist es.
Sind sie nicht.
Ja. Nochmal, wir dürfen nicht die Parallele ziehen zu Sodom und Gomorra. Das wäre genau, dann wären wir nämlich bei der Weltgeschichte als Weltgericht. Sondern es gibt genau auch, also Sodom und Gomorra ist sowas, also so wie es dort geschildert, lassen wir einfach jetzt so stehen. Nicht? Da ist diese Geschichte ein Gericht. Das hat auch Gott selber so erklärt, bleiben wir jetzt mal einfach innerbiblisch an dem Punkt. Nicht? Aber sobald ich hingehe und würde das generell sagen, wie der Hegel hat gesagt, noch nie hat die Unschuld gelitten. Das steht bei ihm im Zusammenhang mit der Theodizee-Frage. Und knüpft er einfach an, eben an den Psalm 1 zum Beispiel. Der Gerechte blüht wie die Zeder da am Wasser und der Ungerechte vertrocknet. Das heißt also, in der Folge dieses sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang, jedem, den es in Israel schlecht geht, wissen alle, der ist ein Sünder. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass das Buch Hiob in der Bibel gibt, als Kritik daran, in der Bibel, nicht außerhalb der Bibel. Er sagt, nein, hier wird einer vorgestellt, der ist unschuldig. Das ist natürlich ein Märchen, denn wer von uns ist unschuldig? Aber der Hiob ist es und beharrt da auch drauf und Gott gibt ihm Recht. Als Antwort auf diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, der genau das wäre, Weltgeschichte ist das Weltgericht, wem es gut geht, weiß man, der ist gut. Genau, das sagt Calvin. Wenn ihr spart und anständig arbeitet und glaubt, wem es hier gut geht, der weiß schon, dass er in den Himmel kommt. Und wem es hier schlecht geht, ist selber schuld. Die Armen sind eben faul. Das ist das, was dann daraus folgt. Nein, das ist ganz inhuman, wenn ich das in der Form vertrete. Nochmal auf diese Schärfe. Ich war ganz platt, wie ich das also dann wirklich bei ihm las, dann da war. Wirklich, und nie hat die Unschuld gelitten, wie er sowas schreiben kann, im Blick auf Jesus und so andere Männer, nachdem er doch eigentlich Theologie studiert hat. Ich weiß gar nicht, wie ihm das da so in die Feder rutscht. Steht da.
Aber vielleicht meint er so, dass es als letztes dann doch bleibt.
Das ist eine andere Sache, das, so sagen wir auch. Also hier auf Erden passiert eine Menge und deswegen gehört, hat er ja gesagt, gehört nochmal das Gericht dazu. Irgendwie werden die Gewichte zurechtgerückt und das ist das, was ja auch im späten Judentum, also in den letzten Texten des alten, sogenannten Alten Testamentes, in griechischen Texten schon noch auftaucht, wo dann der Gerechte nochmal neu vor Gericht geführt wird. Weil ja nach jüdischem Verständnis ist ja das Gericht ein Gottesgericht. Das ist ja auch das Argument der Juden gegen die Christen. Sie sagen, euer Messias ist gestorben, der ist hingerichtet worden, also verurteilt von den geistlichen Instanzen. Und dann gehört das Wort hin, verflucht sei, wer am Holz hängt. Steht im Alten Testament, nicht? Verflucht sei, wer am Holz hängt. Und darauf muss eigentlich geantwortet werden, diese Texte kommen vor in der Liturgie der Bekennermessen bei uns vor allen Dingen, dass da jetzt ein neuer Prozess aufgerollt wird und dann stehen die früheren Widersacher da, ja und wir dachten, er ist von Gott verworfen und jetzt werden wir verurteilt. Also das ist in diesem Denken, wenn ich das so habe, die notwendige Konsequenz. Das muss kommen, damit die Dinge in Ordnung kommen. Wenn Jesus das so gemacht hätte, dann hätte er sich allen gezeigt als der Auferstandene. Und dann hätte das alles umgekehrt werden müssen. Aber Sie sehen sofort, dass das ein Widerspruch in der Sendung Jesu gewesen wäre. Denn er wird gesandt, um die Sünden und die Schuld wegzunehmen. Und jetzt werden am Ende gerade die, für die er da stirbt, nämlich seine Widersacher, dann jetzt verurteilt. Also zeigt er sich nur seinen Freunden. Und die anderen wissen es eben nicht. Die müssen den Freunden glauben. Weil genau diese Umkehr, wo dann der Prozess einfach nochmal neu abrollt und er steht wieder da und das wird alles nochmal durchgeführt und jetzt andersrum, das gehört eben gerade dort nicht hin, sondern das kommt erst, so sagt Jesus, am jüngsten Tag. Und vorher innerhalb der Geschichte kann man das eben nicht sagen, da gibt es die Leiden der Strafe, siehe Sodom und Gomorra. Und es gibt die anderen Formen, die Rabbinen sich so erklären, da finde ich eine gute Erklärung, die sagen, das ist die Geduld Gottes, mit den Bösewichten, also mit uns. Weil er uns noch Zeit geben will, dass wir uns bekehren, müssen die Leute unter uns leiden, mit denen wir leben. Dass also diese Dimension da dazugehört. Simon Weil macht das sehr stark. Die sagt, die Zeit ist die Erscheinung der Geduld Gottes. Der wartet darauf, dass ich mich bekehre. Ich habe die Zeit als Zeit der Gnade, als Zeit der Geduld, als Zeit umzukehren. Oder so. Und natürlich muss irgendwer für die Geduld bezahlen. Das ist einerseits Gott, aber ungefragt eben, wie gesagt, die Leute, die unter einem leiden. Das beantwortet die THDC-Frage auch nicht. Ich will nur sagen, dass so das ein Mosaikstein ist, der in das Ganze hineingehört und den die Rabbinen sehr stark machen. Also die Geduld Gottes mit den Nichtbekehrten. Und das heißt dann Leiden der Gerechten.
Wer hat das gesagt, mit der die Zeit
ist? Das ist Simon Weil, von der ich ja vorhin schon gesprochen habe. Die, wie gesagt, gibt es mehreres Jahr in diesem Jahr zu ihr, auch in den Stimmen der Zeit hier aus dem Haus, ich glaube, das zweite Heft in diesem Jahr ist ein schöner Text von Kollegen Wimmer drin aus Tübingen oder so. Und da gibt es also immer wieder was dazu. Ich will ja auch was machen, da bei dem Wochenende da in Teil-Weltenburg. Man sagt einfach die Simon Weil und die formuliert das so. Diese Erfahrung der Zeit, die ja an sich eine paradoxe Erfahrung ist, denn das Jetzt vergeht ja, während es da ist, ist das schon vorbei und kommt der nächste Augenblick. Also die Abschiedlichkeit gehört hinein, das Nichthalten, das Reingehen in das Neue. Also dieser ganze Wirbel und diese Widersprüchlichkeit, Simon Weil spricht auch von Absurdität, die da drin steckt, weil wir wollen ja eigentlich die Zeit anhalten. Nicht? So wie der Petrus sagt, wo wir da Hütten bauen oder so, aber es geht nicht. Es ist immer gleich wieder was Neues fällig einerseits. Das ist das, was wir erfahren. Andererseits müssen wir wieder darauf warten, um einen Augenblick zu bekommen. Nicht wir können das bestimmen, sondern man muss eben Geduld haben und sehen, wann da sich was ereignet und tut. Aber sie hebt jetzt darauf ab, die eigentliche Geduld liegt bei Gott. Dass der da wartet und einem diese Zeit einräumt. Natürlich auch nicht uferlos. Deswegen schreibt ja Paulus extra, also jetzt ist die Zeit der Gnade und kauft sie aus und verpasst nicht den Augenblick. Davon haben wir schon gesprochen, dass der Gottes rechten Augenblick, der Kairos, ja nur vorne einen Schopf hat und hinten einen kahlen Schädel. Drum die Gerechtigkeit beim Schopf packen. Die Gelegenheit beim Schopf packen. Nicht? Und wenn man da verpasst hat, rutscht man schon ab. Also diese Gegenwärtigkeit oder Geistesgegenwart. Diese Gegenwart, die man nur hat, wenn der Geist einem sie schenkt, nicht? Dass die gegeben ist, damit man das nicht verpasst. Auf allen Dimensionen. Aber Gott, der keine Zeit hat, der hat deswegen als einziger Zeit. Nicht? Wer Zeit hat, hat keine, weil es immer zu wenig ist. Sie geht immer schon vorbei, muss man alles hineinstecken. Wirklich Zeit hat nur, wer keine hat. Ich meine, weil er nämlich ewig ist. Und da geht es dann um diese Geduld. Das ist ja Gottes Sache mit seiner Geduld, aber die mutet er eben auch seinen Leuten zu. Und das beschreibt er zum Beispiel in diesem Gleichnis, wo die Knechte sagen, dann reißen wir jetzt das Unkraut raus und sagt dann, nein, nein, dann erwischt er jetzt den Weizen mit oder so, lasst das mal wachsen oder so. Nicht, weil das jetzt schön ist, sondern das geht eben nicht anders, das hat seine Zeit und dann muss man sehen. Nicht, wo diese Antwort ja selber dort begegnet. Das wäre dann so ein Feld für Geduld oder Toleranz, was dorthin gehört. Also ich meine, es geht darum, dass wir also die Welt beherrschen, das kann man durchaus so sagen, dass es ums Herrschen geht, die Welt untertan machen, aber nicht als Tyrann. Wo mein Beispiel war ja immer fürs Beherrschen, eine Sprache beherrschen und das heißt darauf hinhören, was die verlangt. Sprache kann ich ja nicht tyrannisieren, das rächt sich ja an mir. Nicht? Oder ein Musikinstrument beherrschen heißt ja auch nicht, dass ich also auf der Geige rumtrample oder so, nicht? Sondern dass ich also genau das tue, was die will. Sodass also Herrschaft überhaupt nicht bloß eigentlich was Negatives ist, sondern in dieser Form ist der Herr der dient. Eigentlich. Und so wie das Karl Kraus sagt, der Dichter beherrscht nicht die Sprache, sagt, das tut der Kommi, also der Azubi, sagt man heute. Ne? Damals sagte man Kommi. Sondern der Dichter ist ein Diener am Wort. Wo das hingehört und so bei der Sprache. Und das würde für alle Formen der Welt- und Selbstbeherrschung gelten. Also nicht Angst, bestimmte Ausbeutung, sondern diese Frage, was gehört sich jetzt hier? Wie kann ich dich am besten sichtbar machen? So wie die Leute gesagt haben, Fred Astaire ist jemand, der ließ alle seine Partner gut aussehen. Und wenn es ein Kleiderständer ist. Ja. Nicht? In dieser berühmten Szene. Also einfach so um zu zeigen, ich sage den anderen gut aussehen. Stimmt. Dann sind wir hingehört. Das wäre so der eigentliche Sinn von Beherrschung, der dahin gehören würde. Und dann kann man das Wort durchaus festhalten. Dann wäre auch Selbstbeherrschung vertretbar, sonst wird es eine etwas gefährliche Sache, wenn man anfängt, sich auszubeuten oder sich kaputt zu machen oder so. Das gibt es ja auch. Das haben sie dann, aber die Frage ist, wobei das selbst ist, Magersucht oder was sie nehmen oder so Sachen. Nicht? So eine wirkliche Selbstbeherrschung heißt natürlich, ja, Autorität seiner sein. Was heißt Autorität? Augere, wachsen, machen, mehren. Das heißt Autorität sein. Der Autor ist ja, der Buch schreibt. Nicht? Also etwas gestaltet werden lässt. Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal.